Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, ich glaube, das können wir alle aus vollem Herzen dankbar sagen, bis hierher hat uns Gott geholfen. Und wenn wir heute von 70 und über 70 Jahren gesprochen haben, dann freue ich mich doch schon, dass der Nachwuchs schon auf der ersten Reihe sitzt. Können wir da nicht dankbar sein? Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute einige Gedanken machen, welche Bedeutung Gott unserem Gehorsam beimisst. Welchen Wert hat unser Gehorsam gegenüber Gottes Anordnung bei Gott? Vielleicht ist das auch eine Fortsetzung vom vergangenen Sonntag. Da haben wir uns ja in der Predigt gefragt, was in Gottes Augen gut ist. Gehorsam bzw. Gehorchen erfreut sich ja bei uns Menschen keiner allzu großen Beliebtheit. Das ist schon bei den Kindern so und erst recht bei uns Erwachsenen. Nun wollen wir sehen, wie Gott darüber denkt. In Gottes Wort werden uns die Gedanken Gottes über den Gehorsam mitgeteilt. Ihr versteht, dass ich nicht Gehorsam gegenüber Menschen meine, sondern es geht uns um den Gehorsam gegenüber Gottes Wort. In der Bibel, dem Wort Gottes, hat uns Gott ja seine Wünsche an uns Menschen mitgeteilt. Letztendlich finden wir dort das, was Gott als gut bewertet. In der menschlichen Gesellschaft gibt es ja andere Maßstäbe über Gut und Böse, die häufig von Gottes Gedanken völlig abweichen. Wir beginnen nach Hinweisen im Alten Testament zu suchen. In 1. Mose 2, Vers 16 lesen wir, und Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und später sagt Gott, hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Gott hat den Menschen in einen paradiesischen Garten gesetzt. Er hat ihm auch Aufgaben gegeben. Er musste dort arbeiten, nämlich den Garten bebauen. Und er hat auch für den Geist Aufgaben gegeben. Er musste den Tieren Namen geben. Es war also nicht langweilig für den Menschen. Und er konnte von allen Früchten des Gartens genießen. Nur von einem einzigen Baum sollte er nicht essen. Eigentlich eine nicht allzu große Forderung von Gott. Beachten wir, wie der Gehorsam gegenüber einem Gebot die einzige Tugend war, die Gott von dem Menschen gefordert hat. Die einzige Bedingung für das Bleiben des Menschen in diesem paradiesischen Garten. Das Einzige, was Gott als Schöpfer von seinem Geschöpf verlangte. Wir lesen nichts vom Glauben oder von Demut oder von Liebe. Der Gehorsam schließt das alles ein. So überragend groß die Autorität Gottes ist, so groß ist auch sein Verlangen nach Gehorsam. Daraus wird ersichtlich, dass Gehorsam gegenüber Gott im Leben des Menschen so überaus wichtig ist. Durch den Ungehorsam des ersten Menschenpaares kam die Sünde in die Welt und verschloss den Zugang zum Baum des Lebens. Durch diesen Ungehorsam wurde der direkte Kontakt mit dem Schöpfer unterbrochen. Durch diesen Nicht-Gehorsam hat der heilige Gott seinen gesamten Plan mit den Menschen ändern müssen. Er hat einen neuen Weg gesucht und er hat auch einen neuen Weg gefunden, um mit seinen Geschöpfen, um mit uns wieder Gemeinschaft pflegen zu können. Und das ist der neue Weg. Das lesen wir im Römerbrief, im Kapitel 5. So werden durch den Gehorsam des einen die vielen in Stellung von Gerechten gesetzt werden. Oder in Philipper 2, Vers 8, indem er gehorsam ward bis zum Tode, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und so weiter. Oder in Hebräer 5, Vers 8 und 9, wir kennen die Stelle gut, er lernte den Gehorsam und ist allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Der eine, der gehorsam war und keine Sünde kannte, ist Jesus Christus. Durch sein Erlösungswerk auf Golgatha kann auch heute noch jeder Mensch Sündenvergebung erhalten. Das ganze Erlösungswerk von Jesus Christus hat das einzige Ziel und besteht darin, dass wir Menschen zum Gehorsam gegen Gott zurückfinden. Jesus Christus ist die Brücke zu Gott, die der erste Mensch im Garten Eden zerstört hat. Nur durch Gehorsam kann das Geschöpf dem Schöpfer wieder nahen. Nur durch Gehorsam kann das Geschöpf dem Schöpfer Ehre geben. Das ist es, was Gott von uns, von seinen Kindern erwartet. Alles umfassenden, ständigen Gehorsam. Wir wollen weiter im Alten Testament nachsehen. Von Noah lesen wir, von dem Vater des Menschengeschlechts. Denn alle Menschen sind ja vernichtet worden, bis auf Noah und seine Familie. Und von Noah finden wir viermal geschrieben, im 1. Mose 6 und in 1. Mose 7, nach allem, was Gott ihm geboten hatte, also tat er. Er war also gehorsam. Was hat denn nun Gott dem Noah geboten? War das vernünftig, was Gott von Noah verlangt hat? Er sollte ein Riesenschiff bauen, völlig auf dem Trockenen. Kein Meer war in Sicht. Regen gab es damals auch noch nicht, so dass man sich auch keine Flut hätte vorstellen können. Damals befeuchtete ein Dunst die Erde, so dass alles wachsen konnte. Zu was brauchte man denn diesen riesigen Holzkasten? Da ist mal ausgerechnet worden, wie groß dieses Schiff ist, damit man, oder dieser Holzkasten, diese Arche, damit man sich eine Vorstellung machen kann. Mit den Ellenangaben ist das ja nicht so einfach. Am Busbahnhof in Chemnitz ist da auf der einen Seite die ehemalige Aktienspinnerei. Und die soll genau die Maße haben von der Arche Noah. Das hat man nachgemessen und das wird sicher stimmen. Also wenn man uns das mal vorstellt, das Gebäude wird ja jetzt entrümpelt und soll wohl eine Bibliothek von der TU werden. Aber das Gebäude steht ja an den Außenmauern noch und wir kennen das ja alle an der einen Seite vom Busbahnhof. So einen riesigen Kasten aus Holz hat Noah mit seinen Söhnen da gebaut. Ja, zu was brauchte man diesen Kasten, diese Arche? Welchen Spott musste wohl Noah ertragen, während er mit seinen Söhnen dieses riesige Gerät baute? Und sicher haben sie mehrere Jahre lang gebaut. Aber Noah war gehorsam. Staunen wir da nicht? Welche Zweifel werden da gekommen sein in dieser langen Bauzeit? Also ich kann den Noah nur bewundern mit seinen Söhnen. Und die anderen rumum, die ihn wohl verspottet haben und verhöhnt haben, was er da für einen Blödsinn macht. Kommt uns nicht auch manche Vorschrift in der Bibel unverständlich und unnötig vor? Wir halten manches nicht mehr für zeitgemäß. Wir halten es für unzweckmäßig. Dann kommen schnell Gedanken auf, dass man dieses oder jenes weglassen kann oder nicht so wörtlich nehmen muss. Sollten wir uns da nicht besser an Noah ein Vorbild nehmen und einfach gehorchen Gott verlangt nichts Unnötiges. Das sollten wir festhalten, auch wenn wir es nicht begreifen. Wir blicken auf Abraham. Von ihm ist geschrieben, durch Glauben war Abraham gehorsam. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 11, wo die Glaubenshelden beschrieben sind. Gott erschien Abraham, als er in Ur in Chaldäa in Mesopotamien wohnte und sprach zu ihm, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komme in das Land, das ich dir zeigen werde. Apostelgeschichte 7, Vers 2 und 3. Das war eine Zumutung Gottes, denn Abraham, er sollte aus einer Verwandtschaft herausgehen, aus seinen günstigen Wohnverhältnissen und sollte in ein Land gehen, was er nicht kannte, was Gott ihm erstmal zeigen wollte. Und Abraham war gehorsam. Und als er 40 Jahre in der Schule des Glaubens gehorsam gewesen war, sollte Abraham seinen einzigen Sohn Isaak opfern. Wir wissen, dass Abraham in diesen 40 Jahren auch nicht nur oben im Glauben oben stand, sondern auch durch Täler gegangen ist, auch kleingläubig wurde. Denken wir, als er nach Ägypten gegangen ist, die Furcht und so weiter. Aber in diesen 40 Jahren Glaubensschule ist er trotzdem am Gehorsam immer mehr gewachsen, so dass dann Gott etwas ganz Unmögliches von ihm fordern konnte. Er sollte seinen Sohn Isaak opfern. Nun, wenn einer 10 Söhne hätte, dann wäre das ja vielleicht noch verkraftbar. Aber Abraham hatte nur einen Sohn. Und auf diesem einzigen Sohn Isaak, da ruhte die gesamte Verheißung Gottes, denn er sollte eine riesige, unzählbare Nation werden. Und jetzt verlangte Gott, er sollte den Isaak opfern. Wir wissen nicht, welche Kämpfe sich da in Abraham abgespielt haben, aber er war dazu bereit, weil er wusste, dass Gott auch Tote lebendig machen konnte. Doch Gott verhinderte in letzter Minute, dass Abraham seinen Sohn tötete, denn Gott will keine Menschenopfer. Diesen unbedingten Gehorsam von Abraham lobte Gott über alle Maßen. Ich zitiere aus 1. Mose 26. Ich schwöre bei mir selbst, dass ich dich reichlich segnen werde und deine Nachkommen sehr mehren werde und in deine Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Hier geht es wieder um den Gehorsam. Und zu Isaak sprach Gott später, ich werde den Eid aufrechthalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht hat. In Abraham werden alle gesegnet werden, alle Nationen der Erde. Auch wir sind durch Abrahams Gehorsam gesegnet. Er ist nicht nur der Stammvater des Volkes Israel, er ist auch der Vater aller Gläubigen. Weil durch ihn der Glaube an Gott so besonders hervorgehoben und deutlich gemacht wurde. Blicken wir weiter ins Alte Testament. Nach der 40-jährigen Wüstenreise stand das Volk Israel im Begriff, in das Land Kanaan einzuziehen. Und Gott stellt sich gleichsam vor das Volk und sagt, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Wir lesen das in 5. Mose 11. Ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr gehorcht, den Fluch, wenn ihr nicht gehorcht. Diese wichtige Aussage, dass der Segen Gottes an den Gehorsam gebunden ist, finden wir besonders häufig im 5. Buch Mose. Dort können wir davon 23 Mal lesen. Der Segen ist an den Gehorsam gegenüber Gott gebunden. Wir bitten oft in unseren Gemeindegebetsstunden und in den Familienandachten um Gottes Segen. Und das ist auch gut so. Wir sollten auch um Gehorsam bitten, denn dann ist der Segen garantiert. Ein weiteres Beispiel aus dem Alten Testament. Leider ein Beispiel, wo es um Gehorchen geht, aber derjenige nicht gehorsam ist. Wir lesen von Saul, dass er vor einem Kampf gegen die Philister nicht auf den Propheten Samuel wartete. Die Philister waren ja die ständigen Feinde des Volkes Israel. Sie waren auch militärisch weit überlegen. Warum? Weil sie Eisen schmieden konnten. Sie konnten Schwerter schmieden. Sie konnten eiserne Waffen, Spieße und so weiter herstellen. Und die Israeliten konnten das damals nicht. Wir lesen von ihnen, wenn ihr Beil stumpf geworden ist, dann mussten sie zu den Philistern gehen und es sich scharf schmieden lassen und schleifen lassen. Also militärisch waren sie ihnen sehr unterlegen. Aber die Philister waren immer wieder Feinde von Israel und bereicherten sich an Israels Feldfrüchten und so weiter. Dem Saul war deswegen schon bewusst, dass er die Hilfe Gottes brauchte, um gegen die Übermacht der Philister zu siegen. Samuel wollte den Opferdienst tun, um von Gott zu erfahren, wie Saul kämpfen sollte. Und nun verzögerte Samuel sein Kommen. Und das wurde den Soldaten vom Saul zu langweilig und da verkrümelten sie sich. Und das war natürlich für Saul eine ganz kritische Situation. Und so griff er zur Selbsthilfe. Er opferte selbst, obwohl das nur dem Priester erlaubt war. Er war Gott ungehorsam. Wir verstehen, es war eine bedrängte Situation, aber Gott musste trotzdem feststellen, Saul ist mir ungehorsam. Samuel, der dann kam, musste dem Saul mitteilen, dass sein Königtum keinen Bestand haben würde. Sein Sohn würde also nicht nach ihm König werden, wie das ja sonst so üblich war. Saul war ja übrigens der erste König vom Volk Israel. Gott wollte eigentlich der König des Volkes sein, also Gott wollte nicht, dass ein menschlicher König dem Volk vorsteht, aber das Volk wünschte es sich sehr, weil alle Völker ringsumher Könige hatten, also wünschten sie sich das und so bekamen sie einen König, aber einen König, der nicht gehorsam war. Dem Saul wird später noch eine zweite Gelegenheit gegeben, sein Gehorsam unter Beweis zu stellen. Vielleicht deswegen, damit nicht Saul sagen konnte, ja, einmal habe ich versagt, aber das nächste Mal wäre es besser gelungen. Nun, wir kennen alle diese Geschichte. Die Amalekiter waren böse Feinde des Volkes Israel und sie waren schlimme Sünder und sie waren Götzendiener. Und wir erinnern uns auch daran, als das Volk Israel durch die Wüste zog, da liest man davon, wie die Amalekiter immer die Nachhut des Volkes, die also hinterherhinkten, die haben sie immer angegriffen und geschlagen. Also die Amalekiter waren ständige Feinde des Volkes Israel. Und so bekam Saul von Gott den Auftrag, das gesamte Volk und ihr Vieh zu vernichten. Er sollte nichts verschonen. Mit 200.000 Kriegern und 10.000 vom Stamme Juda, also 210.000 Kriegern, besiegte Saul die Amalekiter. Verschonte aber den König Agag und verschonte das Beste vom Vieh. Dann hat er sich noch in Karmel ein Denkmal errichtet. Und als Samuel zu Saul kommt, behauptet Saul, den Auftrag Gottes erfüllt zu haben. Aber hatte er das wirklich? Es schien ihm unvernünftig zu sein, das prächtige Vieh zu töten. Man könnte es doch besser als Opfertiere für Gott verwenden. Es war ein kläglicher Gehorsam in den Augen Gottes. Er hatte Gottes Anordnung nur teilweise erfüllt. Und Samuel musste Saul sagen, dass Gott ihn nun verworfen hat und er nicht mehr König sein sollte. Wir alle kennen die Aussage, siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Witter. Das lesen wir aus 1. Samuel 15, Vers 23. Ich denke, dass wir auch diese Belehrungen gut in unserem persönlichen Alltag und in unserem Gemeindeleben anwenden können. Wir wollen nun nach weiteren Beispielen im Neuen Testament schauen. Natürlich denken wir zuerst an unseren Herrn Jesus Christus. Er gab als Mensch auf dieser Erde dem Gehorsam den hervorragendsten Platz in seinem Leben. Ich hatte schon am Anfang etliche Stellen aus dem Neuen Testament zitiert, wie durch den Gehorsam des Herrn Jesus dem Sünder Heil widerfährt. Im Gegensatz zum Ungehorsam von Adam und Eva. Wir lesen in den Anbetungsstunden oft diesbezügliche Aussagen unseres teuren Herrn. Einige will ich zitieren. Ich suche nicht meinen eigenen Willen, sondern den Willen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 30. Oder es ist meine Speise, seinen Willen zu tun. Also er ernährte sich gewissermaßen, bildlich gesprochen, davon, dass er den Willen Gottes tat. Und in Johannes 6, Vers 38 lesen wir, denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht auf dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in Hebräer 10, Vers 9 lesen wir, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Von allem, was er tat und von allem, was er litt, selbst bis zum Tode, sagte der Herr Jesus selbst, dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Johannes 10. Als der Herr Jesus sich kurz vor seinem Kreuzestod in dem ringenden Gebetskampf im Garten Gethsemane befand, da betete er ja dreimal. Immer wieder, wenn er zurückkam, fand er seine Jünger eingeschlafen. Und er betete dreimal zum Vater, dass er den Leidenskelch nicht trinken müsste. Doch nach jeder Bitte fügte er etwas ganz Wichtiges hinzu. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und in dieser Gesinnung führte der Herr Jesus das vom Vater ersonnene Rettungswerk für Sünder auf Golgatha aus. Bevor er seinen Geist dem Vater übergab, rief er machtvoll am Kreuz aus, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Wir kennen ja alle diese Stellen sehr gut. Aber sie zeugen von einem vorbildlichen Gehorsam eines Menschen. Es geht hier um den Menschen Jesus. Wir möchten nicht in den Fehler verfallen und sagen, ja, er war ja gleichzeitig Gottes Sohn und da war das für ihn nichts. Wenn wir es auch nicht begreifen, aber es ist so, dass der Herr Jesus auch vollkommen Mensch war. Nicht nur ein vollkommener Mensch, sondern er war vollkommen Mensch. Das muss man immer mal wieder betonen, damit wir begreifen, welches Wohlgefallen Gott bei seinem Sohn, der Mensch auf der Erde war, gefunden hat, weil er als Mensch so gehorsam war. Und nur als Mensch konnte er ja das Erlösungswerk zur Ausführung bringen. Der erste Mensch war ungehorsam und der zweite Adam vollkommen gehorsam und hat da das Erlösungswerk für die Sünder zustande gebracht. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 5, Vers 32, Gott hat seinen Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Das ist die von uns Gott zugewandte Seite. Und bezüglich dem Verhalten der Menschen gegenüber gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Wir sehen wieder, es geht immer um das Gehorchen im Verhältnis zu Gott. Paulus schreibt am Anfang des Römerbriefes und in den Schlussversen des Römerbriefes vom Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Dafür wurde er zum Apostel gemacht. Er lehrt, so wie der Gehorsam des Christus uns gerecht gemacht hat, so ist unser Gehorsam der einzige Weg, um das Wohlgefallen Gottes zu finden. Und Jakobus warnt uns in seinem Brief, nicht allein nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter. Täter des Wortes Gottes. Erst durch das Tun beweisen wir unseren Gehorsam, nicht durch das Reden. Wir wissen, reden kann man viel, aber das Tun bestätigt dann die Tatsachen. Und von Johannes wollen wir noch zitieren. Er hat eine sehr entschiedene Auffassung. Wir lesen im 1. Johannes 2, Vers 4, wer da sagt, ich kenne ihn, gemeint ist Jesus Christus, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Oder in 1. Johannes 5, Vers 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Unter den Geboten sind alle Anordnungen Gottes im Neuen Testament zu verstehen. Im Gehorsam beweisen wir unsere Liebe zu Gott. Zu Gott, unserem Vater, und zu Gott, dem Herrn Jesus Christus. Wenn Kinder behaupten, dass sie uns lieb haben, aber sich nicht an unsere Anordnung halten und nicht darum kümmern, was wir ihnen geboten haben, dann zweifeln wir mit Recht an ihrer Liebe. Sollte das bei Gott anders sein? Liebe Geschwister, die Beschäftigung mit diesem Thema, die hat mich selbst sehr beeindruckt. Mit diesem Thema ist mir bewusst geworden, welchen großen Wert Gott auf unseren Gehorsam legt. Und gleichzeitig musste ich besorgt feststellen, wie oberflächlich ich mich oft diesbezüglich verhalte. Alle unsere Aktivitäten als Christen, privat und als Gemeinde, können nicht Gott zufriedenstellen, wenn sie nicht auf dem Gehorsam beruhen. Was hat Samuel zu Saul gesagt? Gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Betreiben wir nicht manchmal auch aufwendige Aktionen, bei denen wir Zeit und Geld opfern und vernachlässigen das Gehorchen? Wir wollen uns gegenseitig dazu ermutigen und ermuntern, dass wir uns mehr mit den Wünschen und Forderungen unseres Herrn Jesus Christus beschäftigen. Diese finden wir alle in der Bibel und wir finden sie nur in der Bibel. Wir haben ja die Überzeugung, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Wir wissen, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort enthält, sondern umfassend Gottes Vermächtnis an uns Menschen darstellt. Kein Wort ist überflüssig und kein Wort zu wenig. auch wenn wir das beim Lesen der Bibel nicht immer begreifen. Wir lesen zurzeit zu Hause das vierte Buch Mose und da kommen einem manchmal so viele Wiederholungen vor. Da sagen wir, muss das alles dastehen? Aber man möchte sich daran halten, bei Gott ist kein Wort überflüssig. Es wird schon seinen Sinn haben, dass Gott dieses und jedes wiederholt. Auch wenn wir das beim Lesen der Bibel nicht immer begreifen, wollen wir es festhalten. Nicht umsonst lesen wir am Ende der Offenbarung, dass bei Strafe dem Wort Gottes nichts hinzugefügt und auch nichts weggelassen werden darf. Deshalb machen wir auch im September eine Bibelausstellung, um den Besuchern diese gewaltige Tatsache deutlich vor Augen zu stellen, welchen Wert und welche Bedeutung die Bibel hat. Das wichtigste Buch in der ganzen Welt. Zusammengefasst kann man zum Schluss sagen, wenn wir kompromisslos bereit sind, dem Wort Gottes zu gehorchen, dann erkennt Gott unsere Liebe zu ihm und unseren Glauben und unsere Demut und wird uns als Gemeinde sowie auch persönlich segnen. Amen.